Guten Abend miteinander. Advent, worauf wir warten, ist nicht so ein reisserischer Titel. Eigentlich weiss man, auf was man wartet, gar nicht jetzt mal davon aus. Vielleicht klingt mir gleich noch die ein oder andere Überraschung heute Abend. Zuerst die Bedeutung von Advent. Was heisst das eigentlich? Es kommt vom Lateinischen Adventus, Ankunft. Und man erwartet die Ankunft von einer besonderen Persönlichkeit. Wenn man wartet, dann ist das immer etwas Besonderes. Auf etwas Besonderes kommt nicht einfach irgendjemand. Jemand, den man erwartet, in dem Fall eine Person, die angekündigt war. Im Christentum warten wir auf einen Messias, auf den prophezeiten Erlöser, auf unseren Retter. Dann hat man gewartet in dieser Zeit und der ist geboren. Und wir feiern eigentlich die Zeit, dass dann unser Erlöser geboren ist. Der ist wirklich gekommen. Und als Christen wäre es gar nicht so schlecht. Wir könnten in dieser Adventszeit ein bisschen ruhig werden. Innehalten. Und ab und zu uns ganz bewusst freuen, dass einer ist gekommen, der mich von meinen Sünden erlöst, der mich rettet und jetzt darf ich Frieden haben mit Gott. Das ist etwas Gewaltiges. Und für das bin ich sehr dankbar. Advent ist eigentlich eine frohe Erwartung. Heute ist es für uns einfach, wenn wir zurückschauen. Wir wissen, was passiert ist, oder? Maria und Josef sind nach Bethlehem gegangen und haben dort in einem Haus Jesus geboren. In der Bibel steht nie, es sei ein Stall gewesen. Es steht von einem Krippli, den man reingelegt hat. Engel sind den Hirten auf den Feldern erschienen. Weise sind nach Jerusalem gekommen. Klar, Jerusalem, weil sie haben nach dem neugeborenen König von den Juden gefragt. Und den König suchst du in der Hauptstadt. Und dann kommen sie zum Herodes. Wo ist der König? Und wisst ihr, was der Herodes nachher gefragt hat? Der hat die Schriftgelehrten und die Pharisäer zu sich gerufen und hat nicht gesagt, wo wird der neugeborene König von den Juden geboren? Nein. Sondern er hat gefragt, wo wird der Christus geboren? Wo der gehört hat von einem neugeborenen König von den Juden, hat es Klick gemacht und der hat gewusst, das ist der Messias, das ist der Christus. Wo ist der? Er hat ihn ja nicht anbeten, die Geschichte kennen wir. Die Jungfrauengeburt, das Wunder. Gott wird Mensch. Gleichzeitig Gott, gleichzeitig Mensch. Ganz fantastisch. Das ist so ein bisschen das, was wir wissen. Weihnachtsgeschichte, wunderschön, ist ja herzig, oder? Paar Prophezeiungen. Ein Stern wird aus Jakob kommen. Eine Jungfrau wird schwanger werden. Er wird in Bethlehem geboren werden, aber man wird sagen, er ist aus Ägypten gerufen. Es gibt Kindermord durch Herodes. Man wird einen Nazarener heissen und er wird als König auf einem Esel einreiten. Wenn wir jetzt das so hören, ich nehme an, für die meisten von uns ist das... Kennen wir. Wir schauen die Verse jetzt noch genauer an. Dass das sich genau so erfüllt hat, zeigt, dass Jesus tatsächlich der angekündigte Messias, der Christus ist. Aber, jetzt kommt das Problem. Wenn wir die Prophezeiungen jetzt genau lesen, und das machen wir, die da stehen, die lesen wir jetzt noch genau als Bibelvers. Probiert euch mal vorzustellen, ist zwar schwierig, können wir fast nicht, wir würden vor Jesus Christus leben. Da wäre noch nicht gekommen. Und wenn wir dann die Prophezeiungen alle lesen, auf was oder auf wer würden wir jetzt warten? Probieren wir mal. Der Bileam hat das gesagt. Ich sehe ihn, aber jetzt noch nicht. Ich schaue ihn, aber noch nicht in der Nähe. Ein Stern tritt hervor aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Es wird die Schläfen Moabs zerschmettern und alle Söhne Seths zertrümmern. Auf was wartet ihr jetzt? Auf einen, der kommt mit Kriegsmacht, oder? Der zerschmettert ein paar. Es ist nicht erstaunlich, dass die Juden auf einen haben gewartet, der die Römer zum Land ausgeht. Das Zepter. Der regiert. Da kommt der König offenbar, oder? Das da ist ein bisschen anders. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel, das heißt Gott mit uns, geben. Das ist eine Prophezeiung, die wahrscheinlich die einen gesagt haben, ja, das musst du anders lesen, oder? Das ist eine junge Frau. Kann ja nicht eine Jungfrau sein, wie will eine Jungfrau ein Kind bekommen? Geht ja nicht. Stimmt, geht doch nicht. Aber bei Gott ist nichts unmöglich. Wenn es einen Gott gibt, der am Anfang ein Leben machen konnte, dann kann er auch jetzt noch Leben machen. Da braucht er nicht einmal eine Frau dazu als Mutter. Er kann einfach Leben machen, wenn er will. Das ist für ihn kein Problem. Aber dass da eine Jungfrau schwanger wird, ist für mich ein wunderschönes Zeichen. Es ist wirklich ein Immanuel, der geboren wird. Ein Gottessohn. Gott mit uns. Der muss Gott sein, dass er gerecht ist und fehlerfrei, weil vor Gott hat ein Opfertier müssen fehlerfrei sein und Jesus kommt als Opfer. Also muss er fehlerfrei sein. Kann nur Gott. Und er muss Mensch sein, dass er an meiner Stelle kann sterben. Wir brauchen Stellvertreter. Es muss ein Mensch sein. Es muss so sein. Wenn das nicht stimmt, das mit der Jungfrau, und Jesus einfach der Sohn von Josef ist, was soll ich denn an einen glauben? Wieso soll ich an einen glauben, der von irgendeiner Maria und irgendeinem Josef ist geboren worden? Dann kann ich auch an einen glauben, der von einem Martin und von einem Vreni ist geboren worden. Oder ich weiß ja nicht, wie die sonst sollen heissen. Ist doch gleich. Nein, es ist Gottes Sohn. Und wenn das nicht stimmt, dann geht alles um. Er wird zu Bethlehem geboren werden und schon haben wir wieder ein Problem. Nicht mit Bethlehem, überhaupt nicht. Aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll. Oh, wir warten schon wieder auf einen Herrscher, oder? Und der Jesus ist einfach nicht als Herrscher gekommen damals. Dessen Hervorgehen von Anfang von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Ist zwar dann geboren worden, aber es hätte ihn schon ewig gegeben. Das ist noch schwierig zu verstehen. Die Prophetie ist nicht einfach zum Auslegen. Wer wäre drauf gekommen aus dem Vers da, als Israel jung war, liebte ich ihn und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen? Wer hat das auf Jesus gezogen? Es geht ja um Israel. Der Jakob heisst Israel und der ist ja tatsächlich nach Ägypten gezogen, zu seinem Sohn, zum Josef, der dort war. Ah ja, und dort hat der Gott daraus rausgezogen. Das hat wahrscheinlich vorher kaum jemand auf Jesus bezogen, aber der Matthäus macht es. Und der sagt, diese Stelle bezieht sich auf Jesus. Dann hat es den Kindermord vom Herodes. Eine Stimme wird in Rama gehört, bitterliches Klagen und Weinen. Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen wegen ihrer Kinder, weil sie nicht mehr sind. Auch das wird gesagt, ist auf Jesus bezogen im Neuen Testament. Vorher, was machen wir mit dem? In Rama, aha. Die Rahel beweint ihre Kinder. Die ist doch gestorben bei der Geburt vom zweiten Kind. Wie wollen wir es verstehen? Er wird Nazarener heissen. Das ist noch eine schwierige Prophezeiung. Wenn ihr das im Alten Testament suchen wollt, findet ihr es nicht. Dann muss nicht, wenn ihr es Deutsch lest. Man müsste es Hebräisch lesen. Es ist ein Wortspiel. Ein Schössling, der kommt, der aus etwas herauswächst, heisst auf Hebräisch Neser. Und darum ist es ein Nazarener. Hat eigentlich mit der Stadt Nazareth noch nichts zu tun. Aber der Matthäus zitiert und sagt, bezieht sich auf Jesus, er wird Nazarener heissen. Das hat mich übrigens immer fasziniert. Die drei Prophezeiungen, oder? Er wird in Bethlehem geboren, aus Ägypten wird er gerufen und er wird Nazarener heissen. Wie bringst du jetzt das auf eine Linie? Das ist noch gar nicht so einfach. Hinten drin schon. Wenn man dann weiss, ah ja, klar, Volkszählung, dann haben sie halt dorthin müssen nach Bethlehem und dann haben sie müssen flüchten wegen Herodes. Der hat alle Kinder umbringen unter zweijährig, alle Bubli. Also haben sie müssen flüchten. Die Engel haben ihnen gesagt, dann sind sie halt nach Ägypten und von dort zurückgekommen, aber nicht mehr nach Bethlehem oder auch nicht nach Judäa. Die gehen nach Nazareth, irgendwo, wo sie ein bisschen weiter weg vom Geschütz sind, vom Herodes, seinen Nachfolger. Das ist gefährlich. Hat sich alles erfüllt. Wortwörtlich. Das ist fantastisch. Und der König da, der kommt. Frohlocke sehr, du Tochter Zion. Jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König, was ist über dem Kreuz gestanden? Jesus, Nazarener, König der Juden. Der Erstäufer Rex, König. Tatsächlich, man hat ihm so gesagt, der König der Juden. Und jetzt kommt er. Dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Die Bibel macht es manchmal extrem exakt. Sie sagt nicht nur einfach, auf einem Esel kommt er dann. Nein, sondern auf dem Füllen, das ist ein junger Esel. Und genau so war es. Ein Eselfülli. Aber ein König, der hockt nicht auf einem Esel, sorry. Wenn ein König kommt, kommt er auf einem Ross. Auf einem schönen. Aber nicht auf einem Esel. Und wieso soll ein König ein Retter sein? Das hoffen zwar die Menschen noch heute immer. Hat er schon Wahlen von Präsidenten noch so mitverfolgt? Da haben die Menschen immer das Gefühl, der Nächste, der kommt, der hilft uns dem mehr, oder? Mögt ihr euch erinnern, beim Obama? Wow! Das Volk ist fast draufgegangen zu Amerika. Wenn der kommt, wird alles besser. Jetzt kommt der Retter, oder? Ja, könnt ihr denken. Mit dem hat man ein bisschen Mühe, wenn man das liest, bevor Jesus kommt. Und ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten. Aha, das macht der König. Und die Pferde aus Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Er wird den Völkern Frieden gebieten. Und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und vom Strom, wahrscheinlich Euphrat, bis an die Enden der Erde. Wow! Wenn der kommt, gibt es Frieden. Und jetzt ist Jesus gekommen, es hat noch keinen Frieden gegeben. Und wir merken, wir haben gewisse Teile von Prophezeiungen, die sich erfüllt haben. Und in diesen Prophezeiungen stehen auch noch Sachen, die sich noch nicht erfüllt haben. Und das ist gar nicht so einfach, damit umzugehen. Und ich muss manchmal schmunzeln für mich, wenn ich so theologische Diskussionen höre oder mich selber daran schon beteiligt habe. Wie wird es denn sein, wenn Jesus wiederkommt? Da muss ich auch gerade lachen für mich, oder? Wie ist jetzt das mit dem tausendjährigen Reich? Ist das wörtlich zu nehmen? Geht das tausend Jahre, wo Jesus noch auf dieser Erde regiert? Oder ist das nur geistlich zu verstehen? Und gibt es vorher die Trübsalzeit und ist die Entrückung vor der Trübsal, in der Mitte vor der Trübsal oder nach der Trübsal? Wie ist die Diskussionen, die laufen. Und wenn es dann alles mal vorbei ist, werden wir alle sagen, aha, wäre ja klar gewesen. Ist ja da gestanden, aber wir verstehen es noch nicht aus der jetzigen Sicht. Wir kommen noch nicht ganz klar damit. Und die sind auch nicht ganz klar geworden. Aber es hat genug gehabt, was sich wörtlich erfüllt hat, damit man hat können merken, das ist der Messias, das ist der Christus. Es geht nicht anders. Auch beim Tod und Auferstehung. Es ist unheimlich, was sich da wortwörtlich erfüllt hat. Zum Beispiel, dass in einem Psalm steht, tausend Jahre vorher, man wird ihm keine Knochen brechen. Bei der Kreuzigung, das war ja äußerst brutal gewesen. Und dann hat man am Schluss der Kreuzigung noch die Schienbein gebrochen. Hammer genommen, die Schienbein verschlagen. Für was? Wenn sie noch nicht ganz tot sind, sind sie nachher am eigenen Gewicht noch ganz erstickt. Brutal. Bei Jesus sind sie gekommen und haben gemerkt, der ist schon tot, der eine hat heute in die Seite gestochen mit der Lanze, sie sehen, es kommt grummeniges Blut raus, er ist schon tot. Brauchst du ein Bein nicht mehr verschlagen? Das war in der Bibel vorausgesagt. Auch, dass man ihn wird in die Seite stechen. Und dann war noch vorausgesagt, dass die Soldaten werden, um seine Kleider zu loswerfen. Und die Kleider nicht verteilen, abeinanderschneiden. Weil es war aus einem Tuch gewesen, ohne Naht. Da haben die angefangen zu würfeln. Das ist tausend Jahre voraus in der Bibel angekündigt worden. Und solche Sachen. Also derart exakt, dass man es genau hat können sagen, das ist ne. Aber ganz alles hat sich jetzt noch nie erfüllt. Vielleicht verstehen wir jetzt die Jünger besser, wo sie nach der Auferstehung 40 Tage später, als es um die Himmelfahrt von Jesus ging, sind sie doch mit ihm auf einen Ölberg gelaufen. Und Jesus hat gewusst, jetzt auf dem Ölberg verlasse ich sie. Jetzt fahre ich gegen den Himmel auf. Und was haben die Jünger gefragt? Fahrt jetzt unsere Herrschaft an. Ja, die haben gerne auf den König gewartet, oder? Wo jetzt sein Reich aufbaut und mit Macht alles zum Land ausgeht, wo nicht dazu gehört, eben die Römer, die Verhassten, und wo Frieden macht. Die haben gedacht, es kommt jetzt. Jesus hat gesagt, nein, kommt noch nicht. Absolut klar, was da gesagt wird. Auf das erfüllt würde. Wenn ihr die zweite Hälfte, das erste Kapitel und das zweite Kapitel im Matthäus-Evangelium leset, dann kommen all die Prophezeiungen, die ich erwähnt habe, oder fast alle davon, immer mit dem Zusatz, auf das erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, der da spricht. Es müssen erfüllt werden. Und das ist alles erfüllt worden. Und jetzt habe ich eine ketzerische Frage. Und jetzt? Was soll jetzt das für uns? Okay, es hat sich erfüllt. Wenn sich so etwas so genau erfüllt, dann kann es nicht ein Zufall sein. Ich habe letztens im Internet eine Rechnung gesehen, in einem Vortrag von Roger Liebi. Vielleicht kennt ihr das Bild von den Ameisen. Stellt euch vor, ihr hättet eine Badwanne voll schwarze Ameisen. Eine ist rot. Nur eine. Ihr habt verbundene Augen und dürft mit dem Arm in das Ameisengewimmel hineinlängen. Und wenn ihr dann genau die rote verwutscht, dann ist es wahrscheinlich, dass all die Prophezeiungen von der Bibel sich würden erfüllen. Wir haben nur ein Problem. Eine Badwannenameise längt nicht. Es braucht mehr. Wir brauchen einen ganzen Planet voll. Wir müssen die Erde füllen mit Ameisen, aber das längt dummerweise immer noch nicht. Dann füllen wir halt die ganze Galaxie mit Ameisen und das nützt auch nicht. Wir füllen das ganze Universum mit schwarzen Ameisen. Und eine ist rot. Und jetzt darfst du mit verbundenen Augen da reintauchen und wenn die rote verwutschst, so wahrscheinlich ist es, dass sich das alles genau so wörtlich erfüllt. Und jetzt kannst du selber rechnen, ist das Zufall oder eben nicht. Die Rechnung ist noch nicht fertig. Es braucht Milliarden von Universen, voll schwarze Ameisen und eine rote, für das sich das erfüllen. Unheimlich, die Rechnung. Ich habe es zuerst nicht geglaubt, aber es wird eben so vorgerechnet, dass man am Schluss sagt, ist ja wahnsinnig. Also, aber jetzt, es gibt noch Teile, die sich nicht erfüllt haben. Warum? Er kommt wieder. Ich freue mich das Jahr, darf es glaube ich sagen, wie noch nie am Advent, weil ich mich doppelt freue. Erstens, dass er gekommen ist als Retter und als Erlöser. Dass meine Sünden vergeben sind und dass ich Frieden habe mit Gott in meinem Herz, auch wenn ich nicht immer so ein Braver bin. Geben mir schon Mühe und es klingt auch etwas. Aber ab und zu kann ich schon noch recht doof werden. Und dann merke ich wieder, oh, ich brauche Vergebung. Ich brauche es einfach. Und er gibt die Vergebung. Er kommt wieder. Und dann wird sich das erfüllen, was jetzt da noch gestanden ist. Und was sich noch nicht erfüllt hat. Er kommt als König wieder. Oh ja, auf alle Fälle. Und er macht etwas ganz Besonderes. Beim letzten Essen mit den Jüngern, wir feiern Abendmahl. Und genau bis im letzten Abendessen, Abendmahl mit den Jüngern, hat er ihnen das gesagt. Ich gehe jetzt her, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich gehe und euch einen Platz parat mache, dann komme ich wieder und dann werde ich euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Die mich kennen, wissen, das ist meine Lieblingsstelle in der Bibel, darum gehen wir jetzt gerade weiter. Advent. Es ist nichts vorbei. Ich freue mich nicht nur, dass man mal früher hat gewartet. Ich warte, dass er wiederkommt. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich ganz wahnsinnig drauf. Da könnt man es glauben oder nicht, aber der, der auf dem Bild ist, der freut sich drauf. Das ist der gleiche, der jetzt hinten redet, oder? Freut ihr euch auch, dass er wiederkommt? Könnt ihr da euch ein Bild einsetzen? Sich freuen, dass Jesus gekommen ist, mir geredet hat von meinen Sünden Und mich eines Tages wird zu sich holen, weil man jetzt einen Platz parat macht. Ist fantastisch. Es gibt so viele Prophetien dafür. Es hat einige gegeben, dass man ihn können erkennen als Messias. Eigentlich darf ich sagen, man hätte ihn müssen erkennen. Man hätte die Augen fest müssen zudrücken und extrem müssen das Zeug umdeuten, wenn man ihn nicht wollen. Und jetzt gibt es noch viel mehr, die auf sein Zweites kommen, herweisen. Bei der Himmelfahrt ist etwas passiert, das lesen wir nachher, das finde ich persönlich lustig. Alle werden ihn sehen. Alle von allen Zeiten werden ihn sehen, wenn er kommt. Jesus selber sagt es. Die Schwerter werden zu Pflugscharen umgeschmiedet, weil niemand wird Kriegshandwerk lehren. Muss man nicht mehr, es wird Frieden sein. Jesus muss aber zuerst als Richter kommen, weil ohne das gibt es keine Gerechtigkeit. Man kann bei dieser ganzen Ungerechtigkeit, die auf dieser Welt passiert, nicht einfach sagen, schwamm darüber, jetzt fangen wir einfach von neu an. Nein, es braucht ein Gericht. Sonst gibt es keine Gerechtigkeit. Schwerter zu Pflugscharen. Die Statue ist wahrscheinlich auch ein bisschen ein Begriff. Die steht in New York vor dem UNO-Gebäude, ist, glaube ich, von Russland gesponsert worden. Und überlegt euch einmal, wenn man alles Geld, wo man für Kriegsmaterial, Waffen, Munition und so weiter und Soldaten, die Löhne und alles, all das Geld, das man für das braucht, wenn man das für die Landwirtschaft brauchen könnte. Ich sage jetzt extra Landwirtschaft, weil man aus diesen Waffen Sachen macht, Pflugscharen, Landwirtschaftszeug. Dann wäre wahrscheinlich die Sahara ein blühender Gemüsegarten mit riesen Weiden und die besten Steaks kommen aus der Sahara. Das ist heute nicht so. Ich will kein so mageres Steak aus der Sahara. Die Himmelfahrt. Ich habe extra ein altes Bild genommen hier, wo die Jünger eben mit Jesus von Jerusalem rausgelaufen sind auf einen Ölberg. Jesus hat gewusst, jetzt fahre ich auf in den Himmel. Die Jünger haben es nicht gewusst. Sie haben ihn gefragt, fahrt jetzt das Königsreich an? Für sie wäre es schön gewesen, oder? Sie wären der Minister geworden. Super. Aber nein. Und jetzt, wo Jesus ihnen sagt, nein, es ist noch nicht jetzt, es ist nicht an euch, Zeiten zu kennen, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt, wird, das hat er ihnen nicht gesagt, in 10 Tagen passiert es dann, an der Pfingsten, oder? Von Ufert bis Pfingsten sind noch 10 Tage. Und jetzt passiert etwas Komisches. Ich weiss nicht, ob wir uns das überhaupt vorstellen können. Ich habe probiert, mich ein bisschen drin zu denken, ich wäre jetzt bei diesen Jüngern. Müsst ihr mal überlegen, was die erlebt haben jetzt. So ein Bad, Wellenbad von den Gefühlen, oder? Zuerst mit dem Jesus, der krank nicht gesund macht, Tote wieder zum Leben erweckt, Blinde können sehen und so weiter. Nachher machen die dann einen Prozess, und der wehrt sich nicht und wird ans Kreuz genagelt und er stirbt. Jetzt ist alles fertig. Und 3 Tage später, das Grab ist leer. Der Petrus und der Johannes, die rennen zum Grab. Und ich weiss nicht, wie ihr das empfindet, aber der Petrus sieht das leere Grab. Was war das Letzte, was der Petrus mit Jesus gemacht hat? Er hat ihn verleugnet. Und jetzt steht er da und denkt, wenn der jetzt lebt und wenn ich dem begegne, was sagt er mir? Für den Petrus gar nicht gut. Und jetzt lebt Jesus, er begegnet den Jüngern, gibt übrigens dem Petrus einen wunderschönen Auftrag. 3-mal fragt er ihn, Petrus, hast du mich gern? Der weiht. Meine Schafe, schau zu den Gläubigen. Ich brauche dich noch. Ich gebe dir einen wunderschönen Auftrag. Du hast mich verleugnet, Petrus. Ich vergebe dir das und ich gebe dir einen guten Auftrag. Das ist wunderschön. Und jetzt hat Jünger Freude. Er ist wieder da, er lebt. Und jetzt kommt der wahrscheinlich das Königsreich. Und jetzt gehen sie auf den Ölberg und wupp, fahrt er gegen ihn auf. Und jetzt stehen da 2 Engel, oder? Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Ja, so Heiland. Entschuldigung. Wenn ich dort wäre gestanden, ich hätte auch diesen Engel eine echte Geschichte erzählt. Was soll die Frage? Wieso soll ich jetzt nicht aufschauen? Wo geht jetzt Jesus her? Jetzt haben wir ihn am Kreuz verloren, aber er ist wieder auferstanden. Jetzt geht er schon wieder. Was soll ich jetzt? Oder? Natürlich würde ich gegen den Himmel schauen. Wäre völlig verzweifelt. Und jetzt sagen die Engel noch etwas. Der Jesus, der jetzt von euch weg in den Himmel ist aufgenommen worden, der kommt genau so wieder, wie er ist gegangen. Auf dem Bild sieht man es übrigens nicht schlecht. Das heisst, er sei von den Wolken aufgenommen worden. Das ist eigentlich gar nicht schlecht dargestellt auf diesem alten Bild. Mit Wolken weggegangen. Wenn er wiederkommt, werden alle ihn sehen, wie man einen Blitz sieht. Das Licht sieht man einfach. Und sein Zeichen wird am Himmel erscheinen. Alle Geschlechter, man könnte auch sagen, alle Generationen werden sich ab. Werden der Sohn vom Mensch sehen, kommen auf den Wolken vom Himmel. Mit grosser Kraft und Herrlichkeit. Oder da, siehe, er kommt mit den Wolken, so wie er gegangen ist, so kommt er wieder. Jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen, so ist es. Wow, ich kann mir das gut vorstellen, dass sich dann die Menschen an die Brust schlagen. Wow, es ist nicht gewesen. Und wir haben ihn gekreuzigt. Oder es war nicht gewesen und ich habe es nicht geglaubt. Das wird eine schlimme Situation sein. Er sagt, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Ich bin ewig, ich bin immer, ich bin schon immer gewesen und ich werde wieder kommen. Jesus selber hat es gesagt, bei seiner Verurteilung vor dem Hohen Rat, haben sie gesagt, bist du der König der Juden? Er hat gesagt, ich bin's. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zu Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sagte, was brauchen wir weitere Zeugen? Der lästert, der sagt, er sitze daneben Gott im Himmel. Das kann doch keiner sagen von sich. Jesus sagt, ich bin der König. Oder sagt. Und in Micha steht das von diesen Schwertern, die zu Pflugscharen werden. Und jetzt hören wir schon etwas, das eben auch kommt. Und er wird das Urteil sprechen zwischen großen Völkern und starke Nationen zurechtweisen, die weit weg wohnen, so dass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden und ihre Spieße zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere ein Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen, sondern jedermann wird unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum sitzen und niemand wird ihn aufschrecken, denn der Mund des Herrn der Heerscharen hat es geredet. Das kommt noch. Ich glaube, einmal erzählt, dass ich die Ferien in Spanien so wunderschön genossen und es sei doch schön, habe ich glaube dann gesagt, wenn man so auf einer Poolterrasse sitzen kann. Du hast den Swimmingpool, wenn es etwas zu heiß wird, kannst du dich abkühlen. Und dann hockst du so in einem Liegestuhl und nebendran hast du eine Chinar à l'Orange oder sonst irgend so ein Apero und ein interessantes Buch in der Hand. Und dann kannst du lesen und an deinem Apero sückeln und die Sonne geniessen und etwas schwadern, wenn es heiß ist. Ist doch sagenhaft, oder? Und was steht da? Jeder wird unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum sitzen. Und niemand wird ihn verschrecken, weil es wird Frieden sein. Es kommt er kennen, kann die Weinstocken wegnehmen. Und dann hockst du hier neben deinem Gläschen Wein und hast noch ein paar Früchte dazu oder sonst ein bisschen Snacks da, Feigenbaumzeug. Und geniesst das Leben, hast Frieden. Das kommt. Du musst nicht Angst haben, jetzt kommt einer und nimmt mir es weg. Nein, kommt keiner, nimmt er keiner weg. Es geht jedem gut. Unter der Herrschaft von Jesus. Das ist ganz gewaltig. Aber Jesus kommt eben zuerst auch als Richter. Also wenn er kommt, auch als Richter. Er wird mit allen heiligen Engeln wird er kommen. Dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden und er wird Schafe von den Böcken scheidet. Das Gute vom Schlechten. Es gibt eine Ewigkeit für alle. Gleich wie ein Adam, alle sterben und ihr denkt nicht, dass jemand da drinnen sitzt, der sagt, ihr werdet sowieso ewig leben, ich sterbe nie. Nein, wir sterben. Ausser die Bibel ganz gut kennen, die Entrückung findet jetzt noch statt, solange wir leben, ja, dann werden wir umgewandelt. Aber sonst muss jeder sterben. Jeder wird auch auferstehen, als erster Christus, der ist bereit zu verstehen. Und dann die geglaubt haben. Und nachher kommt das Ende. Wenn er den Gericht haltet und das Reich Gott, seinem Vater, wird übergeben. Endlich wird Gott König sein über die ganze Erde. Das wird sich erfüllen, was wir am Anfang haben gesehen und was sich jetzt eben noch nie erfüllt hat. Und dann wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Kein Gegenspieler mehr. Da freue ich mich drauf. Wenn Satan nichts mehr machen kann, weil er selber nicht mehr da ist. Super. Man kann nur noch einander gern haben in diesem Reich von Gottes Gerechtigkeit. Wir erwarten, aha, es kommt etwas, oder? Jetzt sind wir wieder im Advent, die Ankunft. Nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Da freue ich mich drauf. Gerechtigkeit. Das wird super sein. Es geht um die Ewigkeit. Und es ist gut, wenn wir uns Gedanken darum machen. Die Schwerter werden zu Pflugscharen gemacht, es gibt Frieden. Eine neue Erde mit Gerechtigkeit, mit Gott als König, für alle Ewigkeit. Wer will eigentlich nicht so in einem Paradies leben? Wäre doch schön, oder? Man muss sich vorbereiten darauf. Das ist klar, es ist möglich, an dem Paradies, wo Frieden wird sein, teilzuhaben. Weißt du, wo die Ewigkeit wirst verbringen, wenn Jesus wiederkommt? Das ist die Frage. Wir entscheiden das in diesem Leben. Das müssen wir jetzt entscheiden. Gott lässt dich sein und wir dürfen die Einladung annehmen. Als Jesus gekommen ist, hat Johannes geschrieben, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Jesus hat unter uns gelebt, unter uns gewohnt. Wir haben ihn gesehen, seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit als einer, der von Gott geboren ist, ganz Gott ist, ganz Mensch ist, voller Gnade und Wahrheit. Aber er ist in sein Eigentum gekommen und viele haben ihn gar nicht angenommen. Aber die, die ihn haben angenommen, denen hat er Anrecht gegeben, Gottes Kinder zu werden. Die, die an seinen Namen glauben. Zu dem lade ich ein, dass wir an seinen Namen glauben. Und das ist mein letztes Bild. Wie kann man das machen? Wie kann man an Gott glauben? Was muss ich denn machen, wenn ich an Gott glaube? Ich muss umkehren. Umkehren von einem eigenen, egoistischen Weg. Umkehren und sagen, ich will nicht mehr nach meinem Gusto leben, ich gebe mein Leben Gott. Ich komme zu ihm. Und Gott sagt, wenn ihr zu mir umkommt, dann nährt mit euch. Und das finde ich schön. Wisst ihr was? Ihr müsst nicht das Wort mitnehmen. Ihr müsst das Wort mitnehmen. Ihr müsst auch nicht eine Handvoll gute Werke mitnehmen, um vor Gott zu erzählen, was ihr für gute Typen seid. Nein, es reicht nicht. Aber nehmt das Wort mit und sagt, vergib mir Schuld, dass ich dir den Rücken zugewendet habe. Dass ich allein wollte. Nimm es gut auf, dass ich dir das Opfer von meinen Lippen bringe, weil das sind wir der Schuldig. Wenn jemand das noch nicht gemacht hat und es ein bisschen genauer wissen will, wie man zu Gott kommt, was man ihm soll sagen, wir helfen euch gern weiter. Wir sagen da gern weiter. Ich kann euch zum Beispiel einfach den Hosea 14 noch ein paar Verse weiter ein bisschen erklären. Dort steht, wie man kann zu Gott kommen. Wort mitnehmen, die Schuld bekennen. Gott lässt dich sein. Und ich freue mich, dass wir in diesem Advent 2018 ganz sicher können sagen, er ist schon mal gekommen, das war prophezeit. Und weil das so wahr ist und so genau ist eintroffen, wird auch der Rest noch genau eintreffen. Es war kein Zufall, es muss passieren und es wird passieren. Das wird sich erfüllen und dann will ich auf der Seite von Gott sein. Lade euch alle ein dazu, dass wir das dürfen sein. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der die Menschen lieb hat. Und Jesus ist als Gott das erste Mal auf die Erde gekommen als Retter, als Erlöser, als der, der bereit ist, uns die Sünden zu vergeben. Du bist für meine Schuld, für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Du hast es als einzig Gerechte auf dich genommen und hast die Schuld gesühnt. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Herr, schenk, dass wir die Einladung dürfen annehmen, dass wir umkehren zu dir kommen, dir das Opfer von unseren Lippen bringen, unsere Schuld bekennen, bei dir dürfen abladen, frei werden und froh werden, gerade für die Adventszeit. Und dich erwarten, weil du kommst wieder. Hab Lob und Dank dafür, Herr. Amen.